Was ist das Gewissen? Darum geht es heute in einem ersten Teil hier in der Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, mit dabei sind. Was ist das Gewissen? Wer könnte diese Frage besser beantworten als jemand, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat? Es ist der Philosoph und Blogger Dr. Josef Bordert. Im Lepanto Verlag ist 2013 ein Buch von ihm erschienen, das Gewissen. Und dazu war Josef Bordert auch schon einmal bei uns zu Gast. Und wir hören nochmal seine Gedanken zu diesem Thema. Was ist das Gewissen? Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche schlägt im Punkt 372 folgende Antwort vor. Das Gewissen, das im Innersten des Menschen wirkt, ist ein Urteil der Vernunft, das ihm zum gegebenen Zeitpunkt gebietet, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Durch das Gewissen erfasst der Mensch, ob eine auszuführende oder bereits vollbrachte Handlung sittlich gut oder schlecht ist und kann die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der kluge Mensch die Stimme Gottes, der zu ihm spricht, vernehmen. Soweit also das, was wir im Kompendium zur Frage, was ist das Gewissen, lesen. Hören Sie nun in einem ersten Teil Gedanken zu diesem Thema, was ist das Gewissen, vom Autor, Philosophen und Blogger Dr. Josef Bordert aus Berlin.
Eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, zugleich der Titelcharakter eines antiken vorchristlichen Dramas. Ein Mönch, der sich vom Kirchenkritiker zum Reformator entwickelt, und eine junge Studentin aus München, die eine christliche Erziehung genoss. Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl. Ihre gut tradierten Erfahrungen spannen über zwei Jahrtausende europäische Kulturgeschichte auf. Die griechische Mythologie und das antike Theater, der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und die schlimmen Jahre der jüngeren deutschen Geschichte. Im Einzelnen völlig verschieden und unverbunden sind ihre Erfahrungen doch umklammert von einem zeitlosen Phänomen, dem menschlichen Gewissen. Antigone, Tochter des Ödipus und der Iokaste, Ödipus Mutter, hatte zwei Brüder, Polyneikes und Eteokles. Sie kämpfen um die Macht in Theben und töten sich dabei gegenseitig. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich immer ein Dritter, im Fall Thebens ist dies Kreon. Die Macht bleibt damit zwar in der Familie, Kreon ist ein Onkel der Antigone, doch der neue Herrscher schwingt sich zum Tyrannen auf. Als erstes erlässt er ein Bestattungsverbot für Polyneikes, da dieser Theben verraten habe. Antigone will ihrem Bruder jedoch den Übergang in den Hades nicht verwehren. Das bringt sie in einen Gewissenskonflikt. Soll sie dem Gesetz ihres Onkels gehorchen, zumal ein Zuwiderhandeln mit dem Tode bestraft wird, oder soll sie ihrer inneren Stimme folgen, die ihr sagt, dass es das unveräußerliche Recht eines Menschen ist, bestattet zu werden, um ins Jenseits hinüberzugehen? Es ist das Recht, das ihm mit seiner menschlichen Natur mitgegeben wurde. Es ist das Naturrecht. Dieses ist aus göttlicher Quelle, gestiftet mit ewiger und allgemeiner Geltungskraft. Somit ist es Gottes Recht, das selbst die Götter bindet. In der Theogonie des Hesiod aus dem 7. Jahrhundert vor Christus wird dies angedeutet. Die Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit, Themis, gehört als Tochter der Gaia, Erde und des Uranus, Himmel, der ersten Göttergeneration an und ist damit älter als der Götterkönig Zeus. Hesiod stellt das göttliche Recht den olympischen Göttern voran. Auch diese haben sich infolgedessen dem Gottesrecht zu unterwerfen. Es hat eine zeitlose, irreversible Gültigkeit für alle. Für die Götter, die Halbgötter und erst recht für die Menschen. Dieser Umstand ist allen Beteiligten bekannt und bildet den Hintergrund der Auseinandersetzung. Also, den Onkel brüskieren, die Regierung destabilisieren, ihr Leben riskieren, klein beigeben und dabei das ureigene Bewusstsein von Recht und Güte verraten, also das, was ihr im Gewissen aufleuchtet und was zudem durch Natur und Gottesrecht verbrieft ist? Antigone nimmt allen Mut zusammen und beruft sich schließlich auf ihren Anspruch aus dem ungeschriebenen heiligen Recht der Götter, als sie sich über das positive Recht in Gestalt des neuen Kreon-Gesetzes erhebt, ihren Bruder Polyneikes symbolisch bestattet, dabei erwischt wird und von Onkel Kreon Rechenschaft ablegen muss. Sie sagt ihm: Auch hielt ich nicht für so stark dein Gebot, das Menschenwerk vermöcht zu überholen, das ungeschriebene heilige Recht der Götter. Denn nicht von heute oder gestern, ewig lebt dieses Jahr und keiner weiß, seit wann. Das Bestattungsritual geschieht widergesetzlich und ist doch rechtens. Antigone ist sich dessen ganz gewiss, bereut nichts und ist bereit, die Strafe zu tragen. Auch das Solidaritätsangebot ihrer Schwester Ismene lehnt sie ab. Sie allein will für ihre Entscheidung einstehen. Es ist ihre Entscheidung. Ihr Ende ist damit vorgezeichnet. Sie wird in ein Verlies gesperrt, in dem sie verhungern soll. Bevor dies geschehen kann, tötet sie sich selbst. Dieser Zusammenhang, Widerspruch der Rechtsordnungen, die einsame Gewissensentscheidung, das Tragen der Konsequenzen bis zum Äußersten, ist maßgebend für den Gebrauch des Gewissens und kommt in den unterschiedlichsten Epochen immer wieder vor. Fast 2000 Jahre später steht Martin Luther vor Kaiser Karl V. Auch er hat sich unbeliebt gemacht und soll sich auf dem Reichstag zu Worms 1521 für seine 4 Jahre zuvor veröffentlichten Thesen rechtfertigen. Erwartet wird, dass er seine Schriften widerruft. Doch Luther kann dieser Erwartungshaltung nicht entsprechen. Er kann nicht, denn er fühlt sich in seinem Gewissen gebunden an das, um das es ihm und allen Beteiligten als Christ gehen sollte, das Wort Gottes. Luther sagt dem Kaiser: Da Eure Majestät und Eure Herrlichkeiten eine schlichte Antwort von mir erbitten, so will ich eine unanstößige und gemäßigte Antwort wie folgt geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überzeugt und gebunden in meinem Gewissen an das Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Ich kann nicht anders. Wieder eine starke Formulierung, die deutlich macht, worum es beim Gewissensbezug geht. Ein bindendes Gefühl, das etwa so wirkt wie eine physische Beeinträchtigung oder eine objektive Gegebenheit. Keiner wird von einem Nichtschwimmer die Verbesserung des Weltrekords über 100 Meter Freistil verlangen können. Keiner vom aktuellen Weltrekordhalter, dass er schwimmt, wenn es weit und breit kein Wasser gibt. Und so darf auch keiner von mir verlangen, dass ich widerrufe. Das meint Luther mit seiner finalen Berufung. Mangelnde Fähigkeit und mangelnde Möglichkeit. Ich kann nicht anders. Wir machen wieder einen Sprung in der Zeit und landen im Sommer 1942 in München. An der dortigen Universität studiert Sophie Scholl Biologie und Philosophie. In ihrem evangelischen Elternhaus, die Mutter war vor ihrer Ehe Diakonisse, ihr Vater ein liberaler Bürgermeister, wurde ihr eine christlich-humanistische Erziehung zuteil. Als junges Mädchen begann sie, sich intensiv mit den Schriften des Kirchenvaters Augustinus zu beschäftigen, die ihr inmitten der NS-Diktatur Orientierung gaben. Ihre Briefe und Tagebuchaufzeichnungen offenbaren einen tiefen christlichen Glauben. Zusammen mit ihrem älteren Bruder Hans, der in München Medizin studierte, und einigen Freunden gründet sie die Widerstandsbewegung Weiße Rose, die Flugblätter gegen das Unrechtsregime Hitlers druckte und verbreitete. Im Freundeskreis rückte in den Diskussionen und bei der Planung dieser Aktionen eine Frage in den Mittelpunkt: Wie hat sich das Individuum in einer Diktatur zu verhalten? Die Antwort ist klar: Es hat sich zu erheben und zu widerstehen. Dieses Verhalten hat man oft Aufstand des Gewissens genannt. In der Tat sind die Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur am besten unter dem Begriff des integren Gewissens zusammenzufassen, das sich gerade dadurch auszeichnet, dass es nicht korrumpiert war wie das der meisten Deutschen, die sich nicht rührten, weil ihr Gewissen schwieg. Sie hatten es zum Schweigen gebracht. Bei ihnen war Hitler zumindest zeitweilig erfolgreich mit seinem Programm, das Gewissen zu überwinden, den Menschen vom Gewissen, seiner Meinung nach eine jüdische Erfindung, zu befreien und eine neue Moral zu lehren, in der es nicht um den Einzelnen geht, sondern nur noch um die Nation. Die Ethik des Nationalsozialismus umreißt Hitler wie folgt. Die Tafeln vom Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit vorbestimmt. Ich befreie den Menschen von dem Zwange eines selbstzweckgewordenen Geistes, von der schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigung einer Gewissen und Moral genannten Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit, denen immer nur ganz wenige gewachsen sein können. Der christlichen Lehre von der unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fortlebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber. An die Stelle des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Die Geschwister Scholl gehörten zu denen, die sich nicht von dieser Last entbinden ließen, denen Gewissen und Moral keine Chimäre, kein Ungeheuer war. Sie werden zu Märtyrern ihres Gewissens, ihrer Moral. Am 18. Februar 1943 werden Sophie Hans und ihr Freund Christoph Probst von einem Hausmeister der Münchner Universität bei der Verbreitung eines Flugblatts ertappt und angezeigt. Noch am selben Tag werden die drei von der Gestapo verhaftet und intensiv verhört. Das Verhör von Sophie Scholl, das bis zum 20. Februar dauert, übernimmt Kriminaloberssekretär Robert Mohr. Am 22. Februar wird Sophie Scholl zum Tode verurteilt, wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Noch am gleichen Tag wird sie durch das Fallbeil hingerichtet. Pfarrer Karl Alt, der ihr das letzte Abendmahl spendete, berichtet später über ihren furchtlosen Gang zur Exekution. Dem Gewissen zu folgen, wird zum Verrat in einem Regime, das das Gewissen zum Monstrum erklärt, die Freiheit der Entscheidung als Last deutet und den Einzelnen von seiner Verantwortung entbindet. Die letzte Frage, die Mohr an Sophie Scholl richtet, klingt wie das Betteln um einen viel größeren Verrat, eben dem am eigenen Gewissen. Ob sie nicht letztlich doch der Meinung sei, so fragt Mohr, dass ihr Verhalten ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft darstelle. Sophie Scholl verneint. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Ich kann nicht anders, mag sie in Gedanken hinzugesetzt haben. Halten wir fest, Antigone, Martin Luther und Sophie Scholl stehen in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte aus völlig unterschiedlichen Gründen vor der weltlichen Autorität und berufen sich in ihrer Devianz auf das Gewissen, das mit natürlichem Recht und Götterrecht bei der Antigone oder natürlicher Vernunft und Gottes Wort bei Martin Luther in Verbindung gebracht und explizit bzw. implizit mit der Einsicht gerechtfertigt wird, Gott sei mehr zu gehorchen als dem Menschen. Dies ist ein christliches Prinzip, das wir aus der Bibel kennen. Auch hier taucht es in der klassischen Situation der Gewissensberufung auf. Die Jünger stehen vor der herrschenden religiösen Obrigkeit, weil sie deren Anordnungen missachteten. Sie taten dies auf Anweisung von höherer Stelle, das heißt auf Geheiß Gottes. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Ein Ausschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 27 bis 33. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nicht die trotzige Reaktion von Querulanten, die sich wichtig tun, sondern die zentrale Einsicht der jungen christlichen Gemeinde, dass Glauben und Gewissen untrennbar miteinander verbunden sind. Eine Einsicht, die Mut machen soll, treu im Glauben zu stehen und die Verfolgungssituation zu ertragen, die sich in den ersten 3 Jahrhunderten einstellte, überall dort, wo Christen lebten. Und auch heute sind ja Christen in der Welt mit Verfolgungssituationen konfrontiert und sind aufgerufen, in ihrem Gewissen fest und stark zu werden, um eben im Glauben fest und stark und treu zu bleiben.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute zur Frage, was ist das Gewissen? Wir hören in einem ersten Teil Dr. Josef Bordert. Er hat ein Buch über dieses Thema, das Gewissen, geschrieben. Er ist Philosoph und Blogger und war vor einiger Zeit bei uns zu Gast, hat über dieses Thema gesprochen und da hören wir heute nochmal hinein.
Kommen wir nun zum Begriff des Gewissens. Es gibt Begriffe, die oft verwendet werden und dennoch weiß kaum jemand so recht, was eigentlich damit gemeint ist. Oft sind es philosophische Konzepte, die nicht erschöpfend zu definieren sind, also Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Glück. Und jeder Versuch, sie in den Griff zu bekommen, in den Begriff, bleibt Stückwerk. Jeder knappe Definitionsversuch scheitert an der Komplexität des Phänomens. Jede einfache und auf den ersten Blick einleuchtende Annäherung, etwa in Form eines Aphorismus, lässt das Phänomen selbst unterbestimmt. Darum werden zu diesen Konzepten viele dicke Bücher geschrieben und ein Ende ist da auch nicht absehbar. Gewissen gehört auch dazu, ist auch so ein sperriges Phänomen. Der Gewissensbegriff ist kein leichter und vor allem kein unproblematischer. Dass er nicht leicht ist, liegt in seinem inflationären Gebrauch und seiner disparaten Verwendung begründet. Wir sagen etwa, jemand arbeitet gewissenhaft, eine andere hat nach dem Verzehr eines Stücks Schwarzwälder Kirschtorte ein schlechtes Gewissen, ein Dritter beteuert, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben und jeder meint mit Gewissen etwas Ähnliches, doch nicht dasselbe. Dass der Gewissensbegriff nicht unproblematisch ist, liegt daran, dass er sich nicht vollständig erklären lässt. Reste des Gewissensvorbehalts, der Berufung auf das Gewissen, der Gewissensentscheidung bleiben stets im Verborgenen, im Raum vorreflexiver Gewissheit. Daraus entsteht in der Moraltheorie, die wie jede andere Theorie auf intersubjektive Rechtfertigung angewiesen ist, ein unangenehmes Begründungsvakuum. Was also ist dieses Gewissen, von dem wir offenbar nur wenig wissen? Um sich der Bedeutung eines Begriffs anzunähern, ist es zumeist hilfreich, sich zunächst die Geschichte des Wortes anzusehen. Die Etymologie ist umso mehr ein Fingerzeig, je vielschichtiger ein Konzept heute gebraucht wird. Es lassen sich so die Spuren zurückverfolgen zu den unterschiedlichen Verwendungskontexten, die den Begriff auf ihre spezifische Art mitgeprägt haben. Das gilt insbesondere auch für den Begriff Gewissen. Das Wort Gewissen kommt vom althochdeutschen Gewizani, aus dem sich das mittelhochdeutsche Wort Gewitzen entwickelte. Gewizani ist eine Lehnübersetzung für den lateinischen Begriff Conscientia. Dieser wiederum ist eine Übersetzung des griechischen Synaedesis. Das Wort Gewizani taucht um das Jahr 1000 in einer Glosse Notkos des Dritten auf. Notker, mit dem Beinamen Teutonicus, der Deutsche, war ein Benediktinermönch und gilt als einer der Väter der deutschen Sprache. Er versuchte das lateinische Conscientia, also etwa Bewusstsein, Gewissen, wörtlich Mitwissen, Mitwisserschaft, treffend ins Deutsche zu übertragen. Den Wortstamm Vizani nimmt Notker von Vizan, also Wissen. Die Vorsilbe Gi, die später zu Ge wird, deutet einerseits darauf hin, dass es sich um die Gesamtheit des Wissens handelt, also so wie etwa Gebirge die Gesamtheit der Berge meint oder Gewässer die Gesamtheit all dessen, was Wasser führt, also ein allumfassendes Wissen im Sinne des Bewusstseins gemeint ist. Andererseits scheint das Präfix auf eine Intensivierung des Wissens hinzudeuten, also darauf anzuspielen, dass das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres, klares Wissen ist, ein im Grade gesteigertes, potenziertes Wissen, ein sehr genau gewusstes Wissen. So wie Gewitter eine starke Form von Wetter ist und der Gedanke das Konzentrat des Denkens. Luther spricht ja, so haben wir gerade gehört, in diesem Sinne davon, dass wider das Gewissen zu handeln nicht sicher sei, weil eben das Wissen des Gewissens ein besonders sicheres ist und uns das Gewissen selbst die Sicherheit gibt, richtig zu liegen. Schon vom Wort her lässt sich der Grundkonflikt um das Gewissen als Mitwissen erkennen. Womit genau teilt man sein Wissen? Mit einem autonomen, sich selbst bestimmenden Selbst, das wäre eine subjektivistische Herangehensweise, oder mit einer heteronomen Ordnung, die dem Selbst als Bestimmungsgröße vorgegeben ist. Das wäre die objektivistische Sicht auf das Gewissen. Gewissen als die Gesamtheit des Wissens deutet eher auf diesen Objektivismus hin, Gewissen als Intensivierung des Wissens eher auf jenen Subjektivismus. Bereits im Wort Gewissen zeigt sich also die Brisanz der Auseinandersetzung um die Bedeutung des Begriffs.
In der heutigen Katechismus-Sendung ging es um das Thema, was ist das Gewissen? Wir hörten in einem ersten Teil Gedanken dazu von Dr. Josef Bordert. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das Gewissen, erschienen ist das im Lepanto Verlag. Wenn Sie dazu nähere Angaben benötigen, dann schauen Sie einfach ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Oder rufen Sie unseren Hörerservice an, der hat diese Angaben auch noch einmal für Sie. Das ist in Deutschland die 08328 921 120. Wenn Sie ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org schauen, dann finden Sie auch einen Link auf den spannenden, ebenso hochinformativen wie unterhaltsamen Blog von Josef Bordert, jobo72.wordpress.com. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es natürlich auch über die gewohnten Wege. Heute in einer Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil über das Gewissen. Dann wird sich Josef Bordert intensiver der kirchlichen Lehre vom Gewissen, dem Gewissen in der christlichen Tradition zuwenden. Heute in einer Woche also der zweite Teil. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Radio Horeb. Bleiben Sie jetzt hier bei uns im Programm. Viel Freude dabei. Es wünscht Ihnen Gottes Segen und verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.